willkommen bei Hooked on Topic Folge 54 oder 55. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, aber es ist die 54. Ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin.
Mir wäre das schon wichtig zu wissen. Mir geben die Nummern immer so ein sehr unterschiedliches Gefühl, weißt du?
Sage ich jetzt 54.
Okay, ja, schade. Mit 55 hätte ich jetzt mehr Bock gehabt, ehrlich gesagt.
Das tut mir jetzt leid.
Naja, okay. Wird es halt einer dieser Podcasts, halt die man überspringen Podcast. Kann, ist okay.
Ja, non-canon. Kann man skippen. Wir wollen nochmal über das Spielejahr 2018 reden, weil wir haben ja Anfang des Jahres unsere Spiele des Jahres Listen gemacht und da waren diverse Spiele logischerweise dabei, die bei dir auf Platz 11, 12, 13, 14, 15 gelandet wären, bei mir auf Platz 16, 17, 18, 19 und so. Und es gab dann schon bei dir so ein paar Honorable Mentions, aber trotzdem sind viele Spiele so ein bisschen hinten runtergefallen. Und über die wollen wir ein bisschen reden, über die Runner-Ups, die Spiele, die es so gerade so nicht in unser Spiel des Jahres-Video geschafft haben oder zumindest nicht auf eine richtige Platzierung geschafft haben. Und ich will auch noch mal ein bisschen drüber reden, wie sich so eine Meinung zu der Liste ändert. Wenn du jetzt, ein paar Monate später, auf deine Spiel des Jahresliste 2018 schaust, würdest du sie immer noch genauso aufbauen, wie du sie da aufgebaut hast?
So ziemlich, ja. Ich glaube, da muss noch mehr Zeit vergehen, bevor ich da grundsätzlich drüber grundsätzlich eine andere Meinung bekomme, ja.
Weil bei mir dauert es nur 2 Wochen, bis ich sage, ich könnte jetzt schon wieder Sachen umstellen.
Tatsache, ja?
Ja, ja. Und damit meine ich gar nicht mal an den vordersten Plätzen, weil mit denen, die sind relativ fest,
okay, ja,
sondern es ist eher so dieses hintere Segment, weil ich kann es ja nochmal sagen, nur und wir können deine Liste auch nochmal vorlesen, nur damit wir alle auf dem Stand sind und uns dran erinnern. Bei mir war Platz 15 Yoku's Island Express, 14 A Way Out, 13 Sea of Thieves, 12 WarioWare Gold, 11 Soul Calibur 6, 10 Celeste, 9 Shadow of the Colossus, 8 Monster Hunter World, 7 Valkyria Chronicles, 4 auf der 6 Dragon Ball FighterZ, auf der 5 die Shenmue 1 und 2 Collection, auf der 4 Tetris Effect, auf der 3 Astro Bot, auf der 2 Spider-Man und auf der 1 Super Smash Bros. Ultimate.
Ja.
Sag du mal deine Liste.
Ich gehe einfach mal von 10 nach 1 auch. Just Cause 4, Assassin's Creed Odyssey, Ashen, The Invisible Hours, Donut County, Way Out, Return of the Obra Dinn, Hitman 2, Beat Saber und Far Lone Sails.
Genau.
Ich mag immer noch sehr, wie unterschiedlich diese Listen sind.
Die sind sehr unterschiedlich, super. Genau, weil Überschneidungen haben wir.
Wir hatten
A Way Out.
Ja, ich glaube, das war's. Das finde ich halt super cool.
Ist das die einzige Überschneidung?
Naja, also die Spiele, die ich sonst hier habe, wüsste ich jetzt auch nicht, was davon noch bei dir groß. Nee, ich glaube, es sind die einzigen. Ich sage nur, Just Cause 4, Assassin's Creed Odyssey, Ashen, Invisible Hours, Donut County, Way Out, Return of Overland, Hitman 2, Beat Saber, Far.
Ja, schön, ist wirklich nur A Way Out.
Finde ich ziemlich cool.
Weird. Ja. Und zum Beispiel habe ich so ein paar Wochen, nachdem das Jahr 2018 gestartet ist, mit Dani noch mal ein bisschen intensiver Sea of Thieves gespielt und mit dir ja dann auch einmal eine Runde Sea of Thieves gespielt und dann festgestellt, wie sehr ich dieses Spiel mag und dachte mir so, eigentlich hätte ich es ein bisschen weiter hochpacken können. Mhm. Gleichzeitig dachte ich mir, ja, Soul Calibur 6, das hat mir schon sehr gut gefallen, aber eigentlich hätte es auch noch ein bisschen niedriger landen können. Aber wenn ich jetzt Soul Calibur 6 spielen würde, würde das sich wahrscheinlich auch sehr schnell wieder ändern, sodass ich denke, okay, jetzt könnte ich das wieder ein bisschen umherpacken. Und ein Spiel, was bei mir gerade so nicht in der Liste gelandet ist, was schon mal auf der Liste war und dann habe ich es wieder runtergedrückt und ich könnte es jetzt quasi auch wieder reinnehmen, ist bei dir drauf, nämlich Beat Saber, weil ich da auch wahnsinnig viel Spaß mit hatte. Und ich glaube, wenn ich zum Beispiel die PC-Version gespielt hätte mit den ganzen zusätzlichen Song-Option und nicht die PS4-Version mit ihrem limitierten Song-Roster, wo die Songs auch nur so halb mein Ding sind. Also wenn ich dann das Spiel spiele, bin ich halt voll drin. So. Ja. Aber wenn es jetzt noch mal eine größere Songlist gäbe, wäre ich noch mal sehr zufriedener damit. Und das hat es bei mir so ein bisschen daran gehindert, weiter oben zu landen, weißt du? Und ich glaube, da ist halt ein bisschen die Plattform dran schuld.
Denke ich auch, ja. Aber das geht, also ich hatte bei so ein paar VR-Spielen auch genau das Gleiche. Es gibt ja halt, was ich in meinen Honorable Mentions ja auch habe, es gibt Firewall Zero Hour. Und ich würde behaupten, das ist eine der besten, einzigartigsten Spielerfahrungen, die ich je hatte. Ich habe es allerdings, nachdem ich es die ersten 2 Male gespielt habe, erst jetzt wieder letzte Woche das erste Mal wieder gespielt. Mit einer langen Pause dazwischen.
Ja.
Und das lag daran, dass es halt ein Multiplayer-Only-Shooter ist. Erneut in all meinen Erfahrungen eine der nettesten Communities, die ich je erlebt habe. Auch jetzt, wo ich letzte Woche wieder gespielt habe, da war ich mit 3 Leuten in einem Team, die alle Level 30, 40 waren, die das offensichtlich schon 50 bis 70 schon gespielt haben. Ich war Level 2 oder 3. Und die haben, also keiner von denen war irgendwie pisst oder ungeduldig oder sauer weil er jetzt einen Noob haben, weil es hat ja jeder Mikros, weil das ja an die Kamera gekoppelt ist von PlayStation VR.
Stimmt.
Deswegen kann jeder sprechen und hat normalerweise auch jeder ein Mikro an. Sondern ich habe ein paar Sachen gefragt und hab dann, die haben, waren da immer total freundlich und haben mich dann auch durch die Level so, meint, geh mal, versuch mal dahin zu gehen oder so, was auch der Fall war. Ich konnte die dann ein paar Mal Sachen so fragen, wie das Spiel noch supported wird und wieso sie es noch so spielen und so. War super, super freundlich. Also es ist halt ein Spiel, was ich finde, eines der besten Spielerfahrungen ist, die ich hier hatte. Aber ich denke mir dann auch, okay, aber ich habe es auch dann nur zweimal gespielt und bin dann nicht mehr zurückgegangen. Und das habe ich dann gedacht, okay, das muss ich mit einbeziehen. Ich kann das nicht nur so aus einer spieltheoretischen Sicht betrachten, sondern muss dann irgendwie auch ein bisschen gucken, wie hat es mich denn dann begeistert auf einer subjektiven Ebene und mitgenommen und nicht nur auf einer Ebene, wo ich es wertgeschätzt habe. Und da ist dann halt ein Spiel gekommen, okay, es ist ein Multiplayer-Only-Spiel, es dauert lange in Matches reinzukommen, die Matches ähneln sich dann immer sehr und sind sehr kurz. Es gibt dann lange Wartezeiten zwischen den Matches. Das sind alles so Sachen, die ich mir im Kopf behalten habe. Aber ich habe immer noch schon so im Kopf, wäre schon cool gehabt, das auf der Liste zu haben trotzdem. Also das vielleicht, da war ja am ehesten dieses Spiel, was das so versinnbildlicht, diesen Konflikt zwischen, ich weiß das richtig krass wertzuschätzen und aus einer kritischen Sicht einfach ist es komplett, nur bin ich nur komplett voll des Lobes, aber dann versuche ich trotzdem die subjektive Schiene reinzutun und das muss ich dann so ein bisschen miteinander konkurrieren, miteinander kämpfen.
Ja, also da würde es mir auch schwerfallen, wenn du nur so unter speziellen Umständen auch spielen kannst.
Ja.
Und VR-Spiele haben sowieso eine leicht größere Hürde.
Ich würde sagen, eine viel größere.
Es überhaupt erstmal anzuschmeißen, ja. Ne? Weil, okay, Platz machen, VR-Headset aufsetzen, alles einrichten, ist jetzt nicht, dauert jetzt gar nicht wesentlich, also ist jetzt nicht so, dass man da 15 Minuten braucht, bis man im Spiel landet oder so, aber trotzdem halt eine größere Hürde als Controller neben Konsole an.
Ja, wenn man bedenkt, dass es ja oft einfach nur daran scheitert, ein neues Spiel zu starten, weil man so viele Spiele hat und das ist dann halt, allein das ist ja schon ein großes Ding. Wenn du überlegst, dass dann noch ein anderes Gerät dazwischen liegt, das du aufsetzen musst, ist es, glaube ich, gut nachvollziehbar, warum.
Genau, und Beat Saber war so ein Spiel, was mir halt wahnsinnig viel Spaß gemacht hat, aber da war es jetzt nicht der Grund, dass das irgendwie, dass ich das zu selten gespielt habe oder so, sondern eher, okay, da fehlte dann so ein bisschen der Umfang.
Ja.
Weil an und für sich kann ich total nachvollziehen, weshalb, wieso das bei dir so gezündet hat, weißt du? Weil ich fand das ja auch super, dieses Spielgefühl zu haben.
Ist auch das erfolgreichste VR-Spiel der Zeit, von dem, was ich gesehen habe, weil das, so wie ich gesehen habe, der erste Million-Seller war. Ich habe jetzt letztens in den News gesehen, dass es das erste VR-Spiel sei, ich habe das jetzt nicht selbst überprüft, dass es sich 1 Million Mal verkauft hat, ja.
Wo wir bei VR sind, ich hatte noch Moss bei den Runner-Ups, dieses kleine Action-Adventure mit der Maus, weil ich das super fand, die Art und Weise, wie man da einmal mit der Maus interagieren konnte, dass man selbst eine Entität in der Spielwelt war und sie hat einem zugewunken und man konnte so nah rangehen und darauf hat sie reagiert und es war auch gutes Level-Design, aber es war recht kurz, es fühlte sich an wie Episode 1. Und die anderen aber sind noch nicht.
Aber da kam nie was, ne?
Nee, also ich habe auch keine Ahnung. Also das, vielleicht wurde was angekündigt, ich habe es nicht mitbekommen, aber ich glaube nicht. Auf jeden Fall würde ich mir wünschen, dass es davon mehr gäbe. Aber Moss hatte das Pech, dass Astrobot noch rauskam. Und das hat was sehr Ähnliches gemacht, nur wesentlich umfangreicher und mit noch viel mehr Ideen. Und das hat es dann halt voll weggepusht. Und Astrobot hat mich ja richtig geflasht.
Das ist auch das eine, was ich wirklich schade finde bei mir selbst, ist, dass ich ja Moss verpasst habe. Und mir das VR-Headset gekauft habe und da hatte ich einfach so viel nachzuholen, dass ich dann zu Moss einfach nicht gekommen bin. Und dann kam ja Astrobot und ich habe halt das Gefühl, dass Astrobot mir halt viel der Faszination von meinem so ein bisschen vorweggenommen hat. Ich weiß nicht, ob es wirklich schade ist, weil Astrobot halt so hervorragend war. Deswegen ist meine Faszination oder mein Druck, mein Wille, Moss spielen zu wollen, eher noch nach unten gegangen, nachdem ich Astrobot gespielt habe. Weil ich habe ja auch Astrobot nicht durchgespielt. Ich habe es auch vor 2 Wochen mal wieder weitergespielt und war wieder komplett begeistert sofort.
Ja.
Aber das ist halt auch so ein Ding. Astrobots hätte auch wunderbar auf dieser Liste bei mir sein können, aber ich habe es nicht durchgespielt. Und das hat wieder weniger mit dem Spielkern zu tun, als mehr mit dem Drumherum. Ich finde halt in Astrobot super nervig, dass alles 2 Stunden dauert zwischen den Leveln. Weil wenn du ein Level abschließt, dann tanzen erst die Roboter, dann lädt er in das Hauptmenü, dann wird dir angezeigt, was du an Roboter gesammelt hast, dann wird dir angezeigt, ob du die Eidechse gesammelt hast als Extra, was ein Collectible ist. Wenn du die Eidechse angezeigt wird, dann geht die Kamera nach rechts, wo angezeigt wird, was für ein Level du freischaltest, das Level kommt ins Bild, das Level geht wieder weg, dann all die Münzen, die du eingesammelt hast, werden eingecashed für den Roboter, der oben links fliegt.
Ja.
Und wenn das alles passiert ist, dann kannst du ins nächste Level gehen und das dauert halt gute 2 Minuten, gefühlt, bis ich dann wieder im nächsten Level bin.
Das habe ich überhaupt nicht so empfunden, das finde ich ja interessant.
Das ist halt, das wird halt jedes Mal nach jedem Level angezeigt und das ging mir irgendwann so richtig auf die Nerven, weil es mich immer so aus dem Flow rausgeholt hat. Und irgendwie immer, wenn ich dann das Spiel starten wollte, dachte ich mir so, oh, das dauert wieder alles so lang. Das ist wieder so viel dazwischen.
Okay, interessant.
Ich habe auch noch niemanden gehört, den das wirklich gestört hat. Das
nee, ist, nee, ich, wie was, gesagt, was ich habe da auch so eine ganz andere Empfindung von, vielleicht war ich es auch so, ne, in Super Mario Galaxy zum Beispiel, gehst ja auch in ein Level rein, holst dir den Stern, dann kommt diese Siegesmelodie, du wirst wieder rausgeschmissen aus dem Level, landest wieder im Hub oder je nachdem, welches Mario Galaxy man spielt, in der Oberwelt. Mhm. Und dann suchst du halt den nächsten Stern aus, dann wird der so animiert und dann fliegst du so rein, dann kommt die Intro-Animation. Also da ist ja auch eine Pause dazwischen, die ich aber nie als störend empfunden habe.
Ja.
Ja, aber es, interessant.
Es gibt ja noch ein zweites Problem bei Astrobot bei mir. Und das ist etwas, was ich auch im Internet viel gesehen habe, was ein konkretes Problem bei dem Spiel wohl zu sein scheint, wo es nicht die konkreten Lösungen für gab. Allgemein ist das bei VR ein Problem, PlayStation VR, das mir aber irgendwie fast nur in Astrobot passiert. Und zwar, dass das Sichtfeld eher sehr driftet. Immer wieder. Ich muss mich quer auf meine Couch setzen, damit ich gerade auf das
Spiel
bin. Genau. Okay. Und das lässt sich nicht ändern. Das lässt sich nicht durch Halten der Zentrieren-Taste wieder gerade machen, sondern das driftet einfach mit der Zeit. Und das ist halt so ein Problem. Ich habe da wirklich schon Stunden verbracht, das zu googeln. Das ist einfach total bekannt. Das hat jeder. Ja. Oder das haben viele. Ich hatte nicht jeder, natürlich nicht. Aber es haben viele. Und das ist, so wie ich das sehe, kein einfach in der Technologie begründet. Dass sich das nicht fixen lässt, so wie PlayStation VR funktioniert. Und das finde ich halt. Das ist gar nicht, dass es das Spiel schwieriger spielbar macht, aber das Gefühl davon, quer auf der Couch zu sitzen.
Ist halt
genau, du bist mit den Beinen so an der Couch dran und lehnst dich nicht richtig gerade an deine Lehne, sondern bist so halb an der Lehne dran. Das ist immer eine Erinnerung, dass du gerade, also du kannst dich nie, ich kann mich da nicht zurücklehnen und einfach mich verlieren, sondern es ist ständig so, ah, irgendwas ist gerade nicht richtig. Und das habe ich halt jedes Mal nach 1-2 Leveln nicht bei PlayStation VR, sondern konkret bei Astrobot. Im Vergleich, ich kann Dirt Rally zum Beispiel, das ist ich auch gerade, und da drifte ich auch ab und zu ein bisschen, aber da kann ich Start drücken und dann bin ich wieder normal.
Ja,
das ist ein Problem, was es in dieser Form bei mir fast nur bei Astrobot
gibt. Das, was ich in Astrobot hatte und in ähnlicher Form habe ich es auch bei anderen VR-Spielen, ist nicht, dass ich mich schräg hinsetzen muss. Also das hatte ich gar nicht, ich habe immer ganz normal gesessen. Mhm. Aber dass der Controller in meiner virtuellen Hand so schräg wird.
Ja, genau, das ist immer. Also der ist immer bei mir schräg. Ich muss den immer anders halten, als er angezeigt wird. Das geht auch bei mir damit einher. Ja.
Das lässt sich bei mir dann aber fixen. Aber dass ich jetzt schräg sitzen muss, hatte ich auch noch. Also zumindest wüsste ich jetzt nicht genau, was du meinst.
Ja, ja.
Ich kenne nur das mit dem
Controller. Wenn du es nicht sofort auch verbindest mit irgendwas, dann hattest du es nicht, weil das ist was sehr Konkretes.
Kann ja sein, aber ich meine,
das hat halt viel mit
weiß,
Setup
zu tun. Wer weiß, wie das genau vom Raum-Setup abhängt.
Meine große Hoffnung
ich sitze
ja
zum Beispiel nicht auf der Couch, ich sitze ja an einem Schreibtisch.
Ja, meine große Hoffnung war ja, dass wenn ich umziehe, dass das halt sich halt erledigt halt. Aber ist leider genauso. Ja, nee, ich habe eigentlich nicht mehr Platz, ich habe eigentlich genauso viel so ziemlich.
Ja.
Aber es ist genau exakt das gleiche Problem.
Oh, well.
Aber das ist so der Grund, warum Astrobot weder in meiner Honorable Mention war und auch nicht in meiner Jahresliste, obwohl ich das Spiel großartig finde. Aber es
Spiel
ich finde
super.
Aber meine subjektive Erfahrung war da leider dann trotzdem durchwachsen.
Ja, man merkt bei, finde ich, PlayStation VR sowieso die Technologiegrenzen an vielen Ecken und Kanten. Und deswegen wünschen wir uns ja beide eigentlich, dass Sony mit der nächsten PlayStation auch eine nächste Version der PlayStation VR macht. Und ich glaube, sie machen es. Also so, was ich auf Twitter von Shuhei Yoshida immer mitkriege, ist, dass der ein riesen VR-Fan ist. Iron Man VR hat jetzt richtig gute Previews
War sehr überraschend,
bekommen.
Ne?
Ja, fand ich auch sehr überraschend.
So ein paar Stunden, nachdem wir im Podcast darüber gelästert haben.
Genau, weil ich fand auch, der Trailer war super unaufgeregt.
Ja.
Unaufregend.
Unaufgeregt kann man auch. Der Borderlands 3 Trailer war auch unaufgeregt, verhältnismäßig für das Spiel.
Ja, genau. Der ist zwar sehr laut, aber trotzdem war es nicht sehr aufregend. Das war bei dem auch so. Und ich könnte mir aber vorstellen, dass Sony das auf jeden Fall weiterführt.
Ich glaube auch, und zwar einfach, weil sie das aktuell immer noch so krass supporten. Also das State of Play war ja fast schon eine VR-Show.
Genau, das war zur Hälfte nur VR-Team.
Genau, und das hat sich gerade, habe ich gelesen, oder das kann ich wieder, ich weiß nicht, ob die News ein paar Monate alt war, aber ich habe halt auf jeden Fall gelesen, dass PlayStation VR sich 4 Millionen Mal verkauft hätte. Was halt.
Genau.
Also es kommt natürlich jetzt nicht an die Dutzenden Millionen Mal einer Konsole dran, aber für dieses Nischenprodukt, was es dann bezeichnet wird, ist es natürlich dann immer noch im Vergleich zu den restlichen Konsolen. Aber es fand ich schon, ist deutlich besser, als ich das vor ein paar Jahren mir noch erwartet hätte. Und als Bonusgerät, was du dir zur PlayStation dazu kaufen kannst, würde ich mir es auf jeden Fall erwarten und erhoffen sogar vielleicht, dass es ein bisschen mehr ist.
Und ich mag auch sehr, dass es halt Spiele gibt, die einfach einen zusätzlichen Modus anbieten. Wie jetzt Ace Combat, der zwar relativ dünn ist, trotzdem ist der super cool, der VR-Modus.
Ja.
Oder Tetris Effect, was auch bei meiner Spiel des Jahresliste drauf war, wo ich jetzt, wenn ich jetzt Tetris Effect spiele, spiele ich es meistens im ganz normalen Modus auf dem Bildschirm. Mhm. Aber ich spiele es auch gern und habe zum Beispiel diesen ersten Run durch den Experience-Modus komplett in VR gespielt. Und das ist super.
Ja.
Das ist eine tolle zusätzliche Erfahrung.
Ja, allgemein kam, also ich habe da als Beispiel auch ein Spiel, was ich auf meiner Liste hier habe, ist nämlich Son of the Ender Second Runner Mars.
Das muss ich auch nochmal anwerfen.
Remake. Genau, und das ist halt richtig cool, weil da haben sie einfach das komplette Spiel in VR spielbar gemacht und du hast dann da einen neuen Cockpit. In einer neuen Cockpit-Perspektive. Und dir wird in der Cockpit-Perspektive hast du so ein, als Hologramm wird dir aber auch deine Spielfigur angezeigt, quasi für den Piloten selbst, damit er von außen sieht, wie sein Ding sich bewegt. Du kriegst
in der First Person eine Third Person.
Genau, das ist halt total clever, weil du so quasi die Animation immer noch sehen kannst. Aber ist halt nur klein, aber so hast du trotzdem auch ein Gefühl für den Raum noch ein bisschen besser. Und ansonsten spielst du halt identisch. Also du hast die gleiche Steuerung, du hast die exakt gleiche Kampagne, nur dass du es aus der Ego-Perspektive siehst und es halt ab und zu dann doch einen Tacken unübersichtlicher wird, dadurch ist ja ganz klar. Aber da du ja hin und her wechseln kannst, also ich finde das wirklich hervorragend und würde mir auch das hoffen, weil sehr, sehr viele Spiele könnten einfach in diesem Modus spielbar sein. Hm. Und ich bin auch der Meinung, sie hätten das gar nicht in Third Person unbedingt machen müssen. Also es gibt jetzt zahlreiche Spiele, wo Third Person auch zeigt, das funktioniert schon, es ist halt was anderes, du bist halt nicht in dieser Ich-Perspektive, aber trotzdem wird es viel immersiver. Ich vermute aber, dass sie es vor allen Dingen halt wegen
Motion Sickness.
Motion Sickness gemacht haben.
Genau. Ja, also ich merke es ja bei mir selbst, wenn man in einem Cockpit drin sitzt, in irgendwas drin sitzt im Spiel, hilft mir persönlich das auch, weil Third Person halt schon nochmal, also der Kopf denkt dann versteht ja komplett ganz anders drüber nach und da muss man ein bisschen tricksen.
Dummer Kopf, Alter.
Auch Skyrim VR, da bist du halt ein schwebender Dude mit schwebenden Waffen und das ist halt auch weird. So. Aber trotzdem cool, dass es das gibt.
Yep.
Ja. Okay. Ich mache ein ganz anderes Spiel, was bei mir tatsächlich auch ein Runner-Up war, was bei mir, wo ich überlegt habe, ob ich das reinnehme auf den hinteren Plätzen. Und das ist God of War. Weil God of War ist ein Spiel, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Ich habe eine Reihe an Kritikpunkten an diesem Spiel, aber habe ich auch an die Spiele aus meiner eigentlichen Spiel des Jahres Liste. Weil das sind keine perfekten Spiele, aber die machen halt Dinge richtig, die bei mir so richtig gezündet haben. Und God of War macht für mich auch viele Dinge richtig, aber ich habe nach wie vor so dieses Problem, ich weiß halt nicht, wo das hinführt. Ich weiß halt nicht, wo dieser Setup hinführt, ob diese Investition sich quasi gelohnt hat. Und ich finde, God of War steht nicht so gut für sich selbst. Mhm. Und das ist mein größtes Problem mit dem Spiel, weil das Kampfsystem hat mir Spaß gemacht. Bei der Story war ich grundsätzlich dabei und habe auch mitgerätselt, auch über die Hintergründe, die da aufgetan wurden. Und ich habe ja nicht das Problem, was du hast mit Kratos, dass du ihn gar nicht abkaufen kannst. Ich sage dann so, ja, von mir aus vergessen wir halt mal so ein paar Details aus Kratos Vergangenheit. Und
also ich kann es schon, aber mir fällt es schwer, es zu ignorieren vielleicht so, weil wenn ich gar nicht gekonnt hätte, hätte ich das Spiel, glaube ich, nicht durchspielen können. Ich konnte, ich habe dann irgendwann, ich habe gedacht, okay, ich nehme es jetzt für in seinen Terms, aber ich habe es trotzdem mehr im Hinterkopf als jetzt
die oder viele andere. Ja. Und ich hatte halt noch so Level-Design-Kritikpunkte an dem Spiel, wo mir zwar Spaß gemacht hat, durch dieses Spiel durchzugehen, aber ich hätte persönlich auf den ganzen Loot-Sammel-Stuff verzichten können. Das Plattforming kann ich mich gar nicht groß erinnern.
Na, ist halt sehr, sehr viel, aber ist halt nichts. Also du bist halt sehr, sehr viel dabei, gelbe Kanten die gelben Kanten zu folgen. Genau. Aber ich habe tatsächlich God of War auch das erste Spiel, was ich hier für diesen Podcast mir aufgeschrieben habe, weil es mir auch sofort in den Sinn gekommen ist als Runner-Up. Ich habe das ja wirklich sehr, sehr viel kritisiert, aber wir haben auch schon öfter darüber geredet, einfach zu zweit, dass das so ein Spiel ist, wo ich mir sehr, sehr sicher bin, dass das im Laufe der Jahre auch für mich immer besser wird. Und das haben wir auch im Podcast damals gesagt, sobald der zweite Teil rauskommen wird, ist es sowieso ein ganz anderes Erlebnis dann sicherlich.
Vor allem, wenn man es dann ohnehin nochmal spielt, unabhängig vom Hype,
genau,
das zum Release erfahren.
Genau, das ist dann das zweite, unabhängig davon vom zweiten Teil. Einfach, das ist so ein Ding, wenn ich das in einem Jahr oder zwei jetzt zu früh noch, also auch wenn ich es jetzt, glaube ich, mehr wertschätzen könnte, ich will es halt eher dann nochmal frischer erleben, also in ein, zwei Jahren vielleicht, wenn God of War 2 dann rauskommt. Ja. Ich hoffe, es heißt nicht so.
Das wird bestimmt God of War 2 heißen.
Also wenn das so heißt, wäre schade. Ja, weiß ich nicht. God of War Thunder oder sonst irgendwas. Gibt ihn doch. Egal.
God of War Thunder.
ich dachte immer, das wäre ein guter Name für dieses Ding gewesen. Irgendwie. God of War Nordic Mythology oder so. Who cares? Jedenfalls Nordic God of War. THQ Nordic God of War. der Punkt ist, das, was du sagst, ist sehr korrekt, wenn bei mir die Erwartungshaltung auch nicht mehr die ist, nämlich, dass ich auch was Großes, Episches, Grandioses haben will, sondern, dass ich mich auf dieses sehr, dann ja fast schon in Teilen unspektakuläre, persönliche, dann, was, dass ich schon weiß, dass ich das bekomme und mein Spielerlebnis nicht davon, ja, gezeichnet wird, dass ich mir bis zum Ende gedacht habe, wann kommt denn das? Weil ich mir bis zum Ende nicht dachte, dass es das nicht gibt, konnte ich bis zum Ende nicht glauben, sondern ich dachte immer, ja, wenn ich dann da oben ankomme, dann kommt das. Und das kam ja wirklich nie. Und das ist halt etwas, was ich jetzt weiß und dann, wie du sagst, das, glaube ich, sehr, sehr verändern wird. Genau. Weil ich glaube auch, das Kampfsystem ist sehr viel besser, als ich es erfunden habe. Ich glaube, die Dialoge, ich weiß, dass die Dialoge hervorragend sind auf ihrer Ebene, wenn man sie wertschätzen kann, ohne sich was anderes zu erwarten. Ich glaube, es sind Kritikpunkte wie halt das World Design, das ich habe, dass es halt dieses Uncharted lineare Ding in eine pseudo-offene Welt packt und dann sich sehr restriktiv geraden Wegen entlang geht. Das finde ich immer noch nicht so richtig geil.
Nee, ich finde das auch merkwürdig. Und das Ding ist ja auch, als wir darüber geredet haben, war es ja. Es hat ja ein. Was hat das für ein Metacritic? 98 oder sowas? Also auf jeden Fall wahnsinnig hoch. Und ist ja von ganz vielen Leuten Game of the Year geworden.
Das ist das meistgevotete zu Game of the Year.
Genau, was ich krass finde in dem Jahr, in dem Red Dead Redemption rauskam.
Ja.
Und respektabel finde.
Ja.
Aber trotzdem, auch das steigert ja eine Erwartungshaltung, wo man so denkt, oh, hallo, ich gucke hier ganz genau hin.
Mhm.
Und dann finde ich immer komisch, wenn so ohne wirklich zu erforschen, warum so Sachen wie die konstante Kamera gelobt werden. Oh, wie beeindruckend, das hat nur eine Kameraperspektive ohne Schnitte. Und ja, das ist technisch beeindruckend.
Ja.
Ich finde es aus künstlerischer Sicht aber überhaupt nicht lohnenswert. Ich finde, das Spiel wäre sehr viel besser gewesen, wenn es gecuttet hätte und besser inszeniert wäre.
Ich habe auch das Gefühl, und das sagt nicht, also ich will jetzt nicht sagen, jeder, der die Kamera gut findet, macht das. Nee, genau. Aber ich habe das
Gefühl, da gibt es bestimmt auch Argumente für.
Viele von denen, die diese Argumente, die in ihren Tests oder Eindrücken diese Kamera halt ausdrücklich loben, machen das, weil das vorher von Sony und Cory Barlog als ein einzigartiges Feature rausgepickt wurde und das, da wird halt sich so ein bisschen ein, so ein Kreis, da entsteht so ein wie nennt man es, so ein Loop.
Circle Jerk?
Ja, ein Circle Jerk ist der gemeine Begriff dafür. Es gibt irgendwas Ding mit Loop. Ich habe aber den Namen vergessen.
Feedback Loop.
Ja, ein Feedback Loop, genau. Wo jeder, wo das hört, dass das besonders ist und man findet das auch selbst, dann stimmt, es ist echt besonders, also sage ich auch, dass das besonders ist. Und es ist ja auch was Besonderes, aber.
Genau, es ist auf jeden Fall.
Hinterfragen kann man auf jeden Fall, ob es was Positives ist.
Und ich meine, du bist so ein Riesenfan von so Tracking-Shots und Sachen, die.
Voll der Sucker dafür, voll der Fanboy.
Ohne Schnitt gemacht werden. Ne? Metal Gear Solid hat ganz viele solcher Szenen.
Ich finde halt auch da nicht nur, also da ist es halt, finde ich, auch ein Kritikpunkt.
Ja, aber zum Beispiel, als ich Ground Zeroes gespielt habe zum ersten Mal und da fängt das ja an mit so einer Szene, die richtig lang ist.
Die ist wiederum sehr cool.
Die ist großartig, die ist richtig toll und da ist die Inszenierung halt auch gelungen. Und,
aber in Phantom Pain gibt es halt mehrere Szenen, wo man sich so denkt,
ja, ein bisschen
das hätte man jetzt auch besser inszenieren können, genau. Ne?
Wobei zum Beispiel das mit dem Sahelanthropus oder wie er hieß.
Das ist wieder sehr cool. Also es gibt halt so und so.
Genau, beides. Das war wieder super, weil dadurch, dass du relativ beim Charakter bleibst, wird die Größe gut dargestellt. Zum Beispiel in God of War, die Szene mit
der Schlange?
Der, ja genau, wie heißen die?
Ist das Jormungandr? Nee.
Doch.
Doch, Jormungand? Jormungarte?
Ja, kann sein. Auf jeden Fall die Weltenschlange.
Ja.
Da finde ich, funktioniert das sehr gut, weil sie bei den Charakteren bleiben, wird die Größe dieses Wesens sehr gut dargestellt. Mhm. Da brauche ich keinen Shot von außen, der das Verhältnis zu einem Berg oder so darstellt, sondern das reicht mir total. Aber das heißt nicht, dass es sich automatisch auf alles andere überträgt, und ich finde zum Beispiel die Ladezeiten dadurch sehr ungeschickt gelöst in dem Spiel.
Ja.
Aber genau, das sind so, jetzt haben wir wieder sehr viel gemeckert, ne, über God of War, aber
ja,
das sind halt genau diese Punkte, die es dann so abhalten, in der persönlichen, subjektiven Meinung dann doch höher zu landen,
ja.
Wo ich dann sage, und das ist natürlich auch schwer zu machen, ne? Bei mir ist auf Platz 15, auf dem letzten Platz ist Yoku's Island Express. Hm. Das kann ich nicht vergleichen mit God of War, das Spiel. Ich kann jetzt nicht sagen, also in Yoku's Island Express
habe ich kein einziges Mal Comeback gehört, das einen One-Shot hat. Obwohl.
Obwohl es nicht ein Kamerashot
ist. So, da müssen wir mal drüber reden.
ja, ne, zum Beispiel, da funktioniert das viel besser. ja, aber genau sowas ist halt schwierig. Aber Yoku's Island Express ist für mich ein viel runderes Gesamtpaket,
ja.
In dem, was es versucht, ja. Und was es tut, als das God of War war, wo ich so an vielen Ecken anstoße und trotzdem Dinge drin sind, die ich wahnsinnig gut finde. Und dazu gehört zum Beispiel auch die ganz oberflächliche Ebene, nämlich das audiovisuelle Design, was ja. Ich fantastisch finde. Ich finde, God of War sieht großartig aus. Und das zählt für mich auch immer mit dazu. Ich finde immer ein bisschen ermüdend, dieses Argument, Grafik ist egal.
Nö.
Weil so geht es mir gar nicht. Das habe ich früher, das habe ich früher auch mal gesagt, so, weil, ne, Gameplay ist wichtig und hast du nicht gesehen. Aber ich finde Grafik super wichtig, weil ich merke persönlich immer wieder, dass wenn so das visuelle Design mich nicht reinholt und eher abstößt, dann ist der Zugang zu einem Spiel so viel schwerer.
Ja, also zwei Dinge dazu. Erstmal, Jörmungandr ist die korrekte Sache.
Ach so, also, oder, da warst oder du doch sehr nah dran.
Auf Deutsch einfach Midgard-Schlange. Das ist so, wo sie einfach in Deutschland genannt, was ich
sehr hat im deutschen Spiel bestimmt auch diesen Namen.
Also, ich es gibt der Wikipedia-Eintrag, der objektiv das Richtige im Internet beschreibt. Ja. Im Amerikanischen ist Jörmungandr und im Deutschen die Midgard-Schlange. Und im Altnordischen auch Jörmungandr wird das ja. Dann aufgezählt. Ja. Jedenfalls, ich würde das auf die Grafik, ich würde nicht sagen, Grafik ist nicht wichtig, ich würde sagen, Technik ist nicht wichtig. Weil ein technisch hervorragend, also nur durch die Technik wird das Spiel nicht gut aussehen, wie ich finde. Und ich gehe da immer zu ja, die Order, wie wir wissen. Weil das ist, finde ich, ein ziemlich hässliches Spiel, obwohl es natürlich technisch überragend ist. Und ich finde halt, God of War hat halt die Technik, aber kriegt dann dieses hervorragende Aussehen, vor allen Dingen durch seine Art Direction, durch seine genau. Weltendesigns und ja. So. Deswegen,
allein also, dieses, du kommst in den Hain, wo dieses Schildkrötenbaum
ja, aussteht. Ja, das ist mir auch zuerst in den Sinn gekommen, genau. Cool. Deswegen, also ich glaube, dass viele Leute das meinen, wenn sie sagen, Grafik ist nicht wichtig. Aber Grafik ist ja, nicht ja. Wichtig, ist nicht das Richtige, also Grafik genau. Ist super wichtig, klar.
Ja, klar. Also ja. Zum Beispiel habe ich neulich erst auf Kotaku Tim Rogers Chocobo Mystery Dungeon spielen sehen. Hm. Und so rein spielmechanisch soll das ein richtig tolles Spiel sein, aber meine Güte, das sieht halt echt nicht so toll aus,
ja.
Weil es war ursprünglich mal ein Wii-Spiel und selbst auf der Wii konnte man schon bessere Grafik machen, im Sinne von auch, dass das Art-Design kohärenter sein konnte, weil das wirkte ja. So extrem zusammengewürfelt und das ist dann etwas, was mich direkt so abstößt, da kann ich mich dann nicht voll drin fallen lassen, deswegen finde ich es immer komisch, wenn man sagt, nee, das ist egal, weil ja auch Immersion und Atmosphäre extrem von Grafik abhängen. Wenn Metro Exodus nicht so aussehen würde, wie es aussehen würde, dann wäre mit der Immersion was kaputt.
Auf jeden Fall.
So. Ja, naja, gut.
Dazu ist mir gerade eingefallen, es gibt halt die Game Developers Choice Awards, immer die auf der GDC, auf der Game Developers Conference verteilt werden, die ja überragend sind, können halt von Entwicklern vergeben in diesem Rahmen.
Haben die nicht Detroit ausgezeichnet und so?
Weiß ich, glaube ehrlich gesagt nicht, also jetzt zum Beispiel dieses Jahr bei Best Narrative hat zum Beispiel The Return of Overdin gewonnen, was ich in dem Jahr, wo God of War und Red Dead Redemption rauskommt, total toll finde, weil ich da zustimmen würde. Das Narrative und die Struktur sind halt einzigartig und sensationell. Und die haben halt zwei Awards, die haben einmal den Award Best Technology und die haben den Award Best Visual Art. Was ich halt auch ziemlich clever finde. Best Technology hat Best Technology hat Red Dead Redemption 2 gewonnen, verstehe. Best Visual Art hat GRI gewonnen. Auch, was ich halt auch sehr cool. Nein. Das ist, eine ist Spanisch, das andere ist Gris war. Also das Wort Gris für Spanisch. Grau gibt es in mehreren Sprachen. Und in manchen wird es Chris und in manchen wird es Kri ausgesprochen. Und von den Entwicklern, die Spanisch sind, wird es Kri ausgesprochen.
Na, aber ich habe
vom extra Publisher. Du hast den Publisher.
Nein. Das war einer der Entwickler dieses Spiels. Der hat Chris gesagt. Der hat in seiner nativen Sprache über das Spiel geredet und da habe ich Chris gehört.
Sicher?
Ja, weil oder ich halt Gris, aber auf jeden Fall mit einem scharfen S.
Vielleicht erinnere ich mich, oder dann war es vielleicht Gris, das kann auch sein, aber es war nicht Gris, das weiß ich noch, weil es gibt,
dieses Argument hatten wir mal unter dem Spiel des Jahres
Video. Also erstmal, wichtig ist, dass irgendwie alles richtig, weil es einfach nur ein Wort, was grau heißt und es hat unterschiedliche Aussprachen in unterschiedlichen Sprachen und es gibt halt ein Video, was ich halt super lustig fand, weil das so sich so verwirrt, wo halt ein Devolver-Publisher einen Anfang redet und der spricht es auf die eine Art aus, ich glaube, es ist Gris, und dann kommen die spanischen Entwickler, die dann darüber reden und die sprechen es dann Gri oder Gri.
Nee, also wenn aus, ich glaube, du meinst tatsächlich das Video, was ich auch meine. Und da ist es dann eher Gris und Gris.
Ja.
Aber auf jeden Fall immer mit einem scharfen.
Ja, das kann gut sein. Das will ich jetzt überhaupt gar nicht ausschließen.
Jetzt haben wir die Diskussion tatsächlich wieder geführt.
Ist eine wichtige Diskussion für dieses Jahr.
War bei mir übrigens auch ein Runner-up.
Bei mir dann tatsächlich nicht einfach nur, weil ich das Spiel. Das war auch wieder so. Ich konnte das spielerisch extrem wertschätzen, aber so richtig geil gefunkt hat dann bei mir leider nicht.
Okay. Ja, bei mir ja dann auch nicht, weil es hat es ja nicht reingeschafft.
Ja.
Aber ich mochte es dann doch noch mal mehr, als ich jetzt erwartet hätte, weil ich hätte gedacht, oh, das wird so ein artsy Ding, was Schönes und mehr nicht. Mhm. Aber ich hatte dann doch Spaß, so drüber nachzudenken, was genau das Spiel sagen will mit dem, was es gerade zeigt. Mhm. Und ich finde halt nicht, dass das einfach nur so, ja, oh, wir sind ganz hochtrabend und machen hier, weiß nicht, ich fand es nicht prätentiös.
Ich hatte sehr interessante Diskussionen zugehört in Podcasts oder sie gelesen als Artikel zu dem Spiel, nenne ich es jetzt, weil es einerseits, ich glaube, boah, ich will nicht sagen, wo, weil ich nicht mehr genau weiß, in einem Artikel habe ich jedenfalls das Spiel, einen Artikel zum Spiel gelesen, wo es ausdrücklich dafür gelobt und analysiert wird, weil es so subtil sei und nichts genau erklärt, aber dann damit dir viel Nährboden zur Spekulation bietet und das war ein sehr ausführlicher Artikel, der das deswegen lobt. Und dann habe ich aber den Waypoint, ich glaube war es, Podcast gehört, wo das Spiel sehr stark dafür kritisiert wird, dass es so auf die Fresse sei und direkt sei und unsubtil sei.
Okay.
Und dafür sehr stark kritisiert wird. Und das, weil es dann aber auch hinter dieser fehlenden Subtilität nichts zu bieten habe. Und das fand ich halt super interessant, weil ich bin da irgendwo in der Mitte gelandet. Ich fand jetzt weder, dass es so besonders subtil war, mit seinen Trauerstatuen und so, aber ich fand, dass es dann doch irgendwie wieder fast schon zu subtil war, weil es dann damit mit seiner offensiven Thematik wenig gemacht hat, gefühlt. Aber ich fand halt super interessant, weil ich diese beiden Standpunkte sehr nah beieinander mitbekommen habe. Da geht es irgendwie also auch im Konsens, da gibt es keinen richtigen Konsens.
Naja, also Kunst wird ja nun mal auch subjektiv aufgefasst und das zeigt sich dann an solchen Sachen, weil ich habe es jetzt auch nicht als in your face wahrgenommen, aber auch nicht als, oh Gott, ich weiß gar nichts damit anzufangen, was es ja auch manchmal gibt in Spielen. Sondern dachte mir eben auch schon, na, okay, du hast hier die Statuen, du hast die Tatsache, dass sie scheinbar so ein bisschen ihre Stimme verloren hat und dann diese Farben wiederkehren und da kann man schon sehr viel rausziehen und das muss dann nicht genau das sein, was sich der Entwickler dabei gedacht hat, weil so wie das Spiel in deinen Händen ist, ist es auch deine Interpretation.
Genau.
Das ist vollkommen okay.
Oh, ein Podcast über Author's Intent. Auch im Author's Intent in Zeiten der Schwierigkeit gerade Diskussion.
Wir mixen alles zusammen.
So heißt meine Abschlussarbeit.
Am Beispiel von Kingdom Come Deliverance.
für meinen Doktor. Ja, also Greis bei dir noch in den Honorable Mentions
Noel
drin.
Greis, genau.
Noel Greis.
Das ist dein Gag, wohlgemerkt.
Ah, ja, nee, ich sage also Greis, aber ich finde halt die Mischung, die Noel Greis, wenn er alt wird, finde ich eigentlich ganz schön.
Bei mir auch nicht mit drin war Forza Horizon 4. Was daran lag, dass ich es nicht wirklich wahnsinnig viel gespielt habe. Schon ziemlich viel für meine Verhältnisse, für so eine Art
Rennspiel. Für so ein Rennspiel, ja.
Nämlich mehr als ein Dutzend Stunden. Aber es ist ganz komisch. Ich mag Forza Horizon 4 eigentlich sehr gern, aber es hat bei mir nicht so richtig gezündet, wo ich so dachte, oh, jetzt habe ich Bock, wieder Forza Horizon zu spielen und Autos freizuschalten. Und ich weiß nicht, ob es an der Progression lag, am Setting lag, am Fahrgefühl lag. Irgendwas hat gefehlt. Und ich glaube, bei mir ist es immer so dieses Ding, für mich kann es ja immer eher arcadisch sein, obwohl ich auch sowas wie Dirt Rally gerne spiele. Aber ja, ich mag Forza Horizon 4 sehr gern, nur halt nicht, ich finde es nicht großartig.
Ja. Bei mir war es ja auch nur in den Honorable Mentions drin. Und ich habe, mein Satz dazu war, wenn Exzellenz zur Gewohnheit wird.
Ja, also kann ich auch verstehen.
Ist halt womöglich der beste Teil der Reihe. Und ich habe damals in meinem Test zu Forza Horizon 1 auch bei Giga geschrieben, dass es wahrscheinlich, dass ich habe es nicht definitiv gesagt, aber dass es womöglich das beste Rennspiel aller Zeiten sein könnte. Und Forza Horizon 2 war dann so ein bisschen, hat so ein paar Problemchen, war aber trotzdem ein gutes Spiel. Forza Horizon 3 war eindeutig besser als 1 nochmal. Und 4 ist, glaube ich, auch nochmal besser als 3. Also logisch gesehen müsste Forza Horizon 4 eigentlich das Spiel sein, wo ich dann am begeistertesten von war. Und ich würde auch, wie gesagt, sagen, dass es das beste Spiel dieser Reihe ist. Das Problem ist halt wirklich, das ist halt der vierte Teil der Reihe in 8 Jahren. Alle 2 Jahre hast du diesen, hast du dieses Ding. Und das besorgt dafür, dass es keine großen Sprünge gibt, sondern langsame Reiteration. Langsame Iteration ist das Wort, was ich suchte, nicht Reiteration. Und das führt halt dazu, dass du dann irgendwann dich halt, wie gesagt, dran gewöhnst. Und das ist halt dann hier endlich passiert. Bei Forza Horizon 3 war es immer noch so, dass ich sehr viel Zeit darin investiert habe, weil es halt auch dieser Sprung war, wo dann so sehr viel Freiheit nochmal hattest. Und bei 4 war es dann letztlich Seasons und das Online-Ding. Und da haben die Neuerungen bei mir dann nicht so die Begeisterung ausgelöst. Und was blieb, war halt das gleiche unglaublich tolle Videospiel, dass ich halt schon gute 300 Stunden gespielt habe.
Ja, da, also Ermüdungserscheinung kann halt auch bei großartigen Spielen auftauchen.
Also auf jeden Fall.
Ist ja einfach so.
Deswegen bin ich ja sehr froh, dass sie jetzt, ich weiß gar nicht, ob sie es bei Horizon auch machen, ich hoffe aber sie haben ja jetzt bei Forza Motorsports, ist ja dieses Jahr eine Pause, normalerweise würde ja dieses Jahr Forza Motorsport 8 kommen, aber sie haben bis letztes Jahr nur an 7 weitergearbeitet und erst Ende letzten Jahres an 8 angefangen zu arbeiten.
Verstehe.
Weil 7 haben auch, also die Menüs sind mittlerweile andere bei 7 und die Progression ist eine andere bei 7. Sie haben da sehr, sehr tatsächlich viele Sachen verändert. Und das sorgt ja dafür, dass dann frühestens nächstes Jahr Forza Motorsport 8 kommt, was das erste Mal seit Teil, ich glaube, 3 ist, dass mehr als 2 Jahre zwischen diesen Spielen liegen. Ich könnte auch 4 sein.
Finde ich aber gut, wenn sowas mal gemacht
wird. Ich auch, und ich, weil das machen sie ja bei Halo jetzt auch. Und ich bin schon, denken wir schon so, das ist ja das erste Mal seit Jahren, wo ich mir denke, so, boah, fucking Halo, ich will wieder Halo haben.
Vor allem, weil Halo 5 war 2015?
Ich glaube schon, ja. Genau, normalerweise ist Halo alle 3 Jahre. Und das ist das erste Mal, wo es dann...
Also mir kommt so richtig lange her vor,
dass
man das letzte Mal über Halo geredet hat in so
großen Stil. Also wenn es rauskommt, sind es wahrscheinlich 5 Jahre, weil ich rechne nicht damit, dass es dieses Jahr kommt.
Ja, weil wir hatten halt, wir hatten Halo...
Wars?
Genau, Wars 2 in der Zwischenzeit. Mhm. Und da waren wir beide auch so... Genau, es war gut, aber... Story hat irgendwann aufgehört.
Genau, und dem DLC wird die auch nicht wirklich zu Ende geführt, was das Schlimme war.
Ja, mal sehen, ob es ein Halo Wars 3 gibt.
Nee, es gibt ein Buch, garantiere ich dir. Eines dieser 20 Bücher, ich habe es noch nicht gefunden, aber eines der 20 Bücher erzählt diese Geschichte weiter. ich weiß ja nicht mehr, wo wir waren. Forza, genau. Ich hoffe halt, dass mit Forza Horizon genau das passiert, was auch jetzt mit Halo bei mir passiert ist. Weil Halo, ich fand ja Halo 5 großartig, mein Test ist ein extrem positiver, aber dieser extreme Hype davor, den man zu Halo 3 hatte oder so, oder zu Halo 2 oder Halo 1, dass der auch wieder bei Halo Infinite dann zurückkommt, obwohl wie ich den, glaube ich, dann so nicht mehr nachempfinde, weil ich einfach jetzt schon zu viel Halo gespielt habe, aber in Teilen zumindest. Und da haben sie die Chance, das mit dem Next-Gen Forza Horizon auch zu schaffen.
Ich habe bei Halo gar nicht so viel bei der Ankündigung über Infinite nachgedacht und neulich nochmal so dieses, was sie eigentlich, also mir überlegt, was sie eigentlich versprechen mit diesem Trailer, den sie gemacht haben, weil sie ja sehr auf die Landschaften fokussiert sind und dann ne, die Technik so ein bisschen zeigen wollen. Ja. Aber es deutet sich ja schon an, dass das offener wird.
Sie haben auch schon gesagt, dass es eine Art Reboot ist. Ja. Die hat trotzdem die Geschichte weitererzählt, aber genau, aus einer spielerischen Sicht scheint das so ein halber kleiner Reboot zu werden.
Genau, und ich frage mich, ob sie da Open-World-Aspekte reinbringen und wie das aussehe im Halo-Universum, weil sie ja zum Schluss von diesem Trailer hoch, also so ein Pan-Up-Shot machen und du den Ring siehst in der Distanz, weil das ist ja eine wortwörtlich lineare Welt, das geht ja nicht anders, das ist ja ein Ring.
Ja.
Wie würde eine Open World aussehen in so einem Ding?
Ich glaube, dass es halt Open World in dem Sinne wird, wie das The Librarian Level in Halo 1 Open World war. Das war
einfach ein große offene Level.
Ganz genau. Ja. Das war ja, und das ist ja.
Aber das finde ich auch spannend.
Das ist ja auch so ein bisschen verklärt bei Halo 1, ne? Weil das war ja auch nur ein Teil von Halo.
Ja, und
ganz viel war es, lauf den exakt gleich aus den linearen Korridoren entlang. Aber ich glaube, das war so mein Empfinden, dass sie quasi an deine Idealvorstellung vom alten Halo appellieren und daran anknüpfen wollen und das so ein bisschen. Die dann eben nicht genau das bieten wollen, sondern das, was wie du dich daran erinnerst. Und ich glaube und ich hoffe ehrlich gesagt auch, dass es keine Open World ist, sondern ich hoffe halt, dass es das ist, dass sie gigantische Level bauen, die du erkunden kannst.
Und diese Vorstellung finde ich halt mega spannend, weil du kannst heute so gut, also durch die Natur der Ringwelt siehst du immer, wo du hingehst. Mhm. Und das ist in den alten Halo-Spielen nicht so gewesen, weil das nur eine Tapete war da im Hintergrund. Und jetzt muss es nicht mehr zwingend nur eine Tapete sein. Jetzt kannst du wirklich zeigen, okay, ich sehe da hinten schon irgendwie eine besondere Facility oder irgendeine Art von Merkmal in der Landschaft.
Die Undead Burg, da guckst du dann oben zum
Aber so ein bisschen, ne? Das ginge theoretisch, dass du da guckst und weißt, oder du guckst nach hinten und siehst, hey, da war ich gerade und da brennt's noch oder so.
Genau.
Diese Vorstellung finde ich halt super cool, weil die Ringwelt dann auf der Ebene, was eben sehr eigenes ist, was bisher immer nur eine Kulisse war.
Das stimmt, ja. Das habe ich noch nie darüber nachgedacht, aber das ist eine super gute Idee. Und das heißt auch
Infinite.
Ja, also der Name ist noch das, was der mir am meisten Angst bereitet, um ehrlich zu sein, weil ich da einfach immer an Roguelite-Elemente denke, an
Games as a
Service, an Loot.
Ich glaube, das kommt einfach vom Ring.
Weil der immer weiß. Ich hoffe es. Ich habe mich mittlerweile davon abgefunden. Ich war ja beim Anfang, also ich fand das ja cool, den Teaser. Wir kommen ein bisschen vom Thema ab, aber ich schließe
dann jetzt
auch
ab. Das macht doch nichts.
Genau. Ich fand den Teaser halt sehr cool, aber als jemand, der in die Story versucht, immer investiert zu sein, ist es halt unfassbar frustrierend, dass Halo 5 bereits quasi die Story wieder rebootet hat nach Halo 4. Nicht wirklich, aber schon. Und die das jetzt nochmal machen, weil ich mir halt ganz denke, Alter, wenn ich mir überlege, vor Halo 3, wie der Hype war und das war wegen des Plots, das war wegen der Welt. Finish the fucking fight, was ist alles passiert? Wo warst du jetzt? Und jetzt sind wir auch im dritten Spiel dieser Reihe und denken uns, Cortana, I guess? Das ist halt unglaublich, wie sie diesen Aspekt von Halo verkackt haben.
Ja, du suchst dir da die falschen Spiele aus, Robin. Erst Assassin's Creed.
Jetzt wirklich so. Das ändert immer so in meandernden
Nichts.
Das ist super frustrierend.
Das ist halt nie ein Crescendo, sondern immer so, haben die Instrumente zu Hause gelassen.
Ja, das sagst du, das ist sehr richtig. Weißt du, dann spiele ich God of War und denke mir, nee, so,
ja.
Ich mach das, das ist wirklich dumm, was ich mache.
Stimmt. Pillars of Eternity 2 ist bei mir auch noch so ein Spiel, das habe ich ja erst neulich nochmal angeschmissen, wegen diesem Patch, der vor ein paar Monaten rauskam, zum rundenbasierten Kampfsystem. Ja. Und Pillars of Eternity 2 war bei mir auch mal drin in der Liste und dann habe ich es wieder rausgeschoben und heute würde ich es wahrscheinlich wieder reinpacken. Mhm. Weil mir das Setting, diese Piraten-Karibik-Atmosphäre sehr gut gefällt und ich die für sehr gut umgesetzt halte. Das Ding ist, ich habe das Spiel relativ straight durchgespielt. Das heißt, ich habe ja gerade mal so zwischen 30 und 40 Stunden in dem Spiel verbracht und habe dadurch die Story durchgespielt, weil der Critical Path von Pillars of Eternity 2 ist relativ kompakt.
Okay.
Und das ist auch Kritik, die man durchaus üben kann. Also da ist 40 entsteht jetzt Stunden
kompakt nur für die Mainstory?
Nee, also da sind schon Sidequests drin.
Okay.
Wenn du wirklich nur die Mainstory machst, wärst du wahrscheinlich noch schneller durch.
Okay.
Und da passieren schon Sachen und es passieren richtig coole Sachen. Ich mag ja diese Götterwelt von Pillars of Eternity super gern. Und der Setup von Teil 2 baut ja auf den Erkenntnissen von Teil 1 auf. Das will ich jetzt mal nicht spoilern. Aber es geht halt so ein bisschen darum, was genau ist ein Gott in dieser Welt? Wie interagiert man mit denen? Und du kannst halt auf verschiedenste Weise mit denen interagieren. Und das finde ich immer sehr interessant.
Ja.
Und da hat es für mich auch vom Ende her so alles gepasst. Da war ich eigentlich zufrieden mit. Aber der Großteil von Pillars of Eternity 2 ist halt optionaler Kram, den du machen kannst. Und davon habe ich ja ganz viel noch nicht gesehen. Und da dachte ich mir dann so, kann ich das so richtig hier schon mit reinnehmen? Eigentlich müsste ich es noch mehr spielen.
Mhm.
Und den Gedanken habe ich auch immer noch so ein bisschen, weil dieses rundenbasierte Kampfsystem hat mir wieder so viel Spaß gemacht, dass ich, wenn jetzt nicht gerade andere Spiele wären, ne, in der letzten Woche wurde ich verschlungen von Sekiro und habe quasi nichts anderes gespielt.
Ja.
Oder eher noch in der vorletzten Woche. Dass wenn nicht gerade aktuelle Spiele draußen wären, die ich sehr, sehr gern und dringend spielen wollen würde, dann hätte ich wahrscheinlich noch mal ein paar Dutzend Stunden in Pillars of Eternity versenkt.
Ja. Das hört ja nicht auf. Ne? Jetzt kommen ja Defense Force raus, was ja klar ja, dann deine Aufmerksamkeit auf sich zieht.
Naja, also will ich ja auch wirklich spielen und Anno kommt raus ja. und Mortal Kombat kommt raus und irgendwas habe ich gestern noch gesehen, was rauskam, wo ich so dachte, ach, das ist auch diesen Monat cool.
Ich kann mal ganz kurz nachgucken.
Das war was ja, Kleines, ich weiß nicht, ob das in irgendwelchen Listen so mit auftaucht,
ja.
aber ich habe es gerade einfach vergessen. Ja, und deswegen Pillars of Eternity 2, tut mir sehr leid, dass es das nicht in die Liste geschafft hat, weil, ne, wenn man mal zurückdenkt, 2015 meine Spiel des Jahres Nominierten, da war Pillars of Eternity 1 mit dabei, mhm. neben Witcher, Bloodborne, ich glaube The Beginner's Guide war 2015. Oh boy.
Ich verweigere meine Aussage.
Ja, auf jeden Fall wurde ja 2015, die Perspektive finde ich übrigens auch interessant, Witcher 3 mein Spiel des Jahres.
Ja.
Und wenn ich mich gerade wieder mit Witcher beschäftige, denke ich auch immer, ja, das kann ich auch, also kann ich immer noch sehr nachvollziehen, das Spiel finde ich großartig.
Ja, ich, ganz ehrlich.
Wenn ich mich dann mal intensiv mit Bloodborne auseinandersetze, kann ich auch wieder, so denke ich so, vielleicht hätte das Spiel des Jahres sein sollen. Und ein paar Wochen später denke ich wieder, nee, Witcher war richtig. Und wenn ich so dieses Hin und Her habe, dann weiß ich, beide Entscheidungen sind gleichzeitig richtig und falsch.
Ich weiß gar nicht mehr, was 2015 bei mir war und warum Bloodborne nicht auf 1 war. Aber Bloodborne
Metal Gear Solid 5.
Richtig. Und dann Witness of 2 ist Titanfall war 16. Ja, egal. Jedenfalls, fuck, ich hatte gerade einen Punkt bei dem, was du gesagt hast.
Irgendwas mit Witcher und Bloodborne.
Witcher, genau. Witcher ist auch so ein Ding, wo ich halt wahnsinnig positiv dran zurückdenke, obwohl ich ja legendär meine Probleme damit immer hatte. Ja. Und es ja auch nicht in meine Liste ja drin ist.
Gedauert, bis du es durchgespielt hast.
Sehr lange sogar. Ja. Und die Sache ist, ich bewahre mir immer noch sehr bewusst die DLCs auf. Ich habe die immer noch nicht gespielt, weil ich mir relativ sicher bin, dass ich die lieben werde, einfach weil die kürzer sind und weil die kompakter erste. Sind, genau.
Der zweite
und,
geht ja doch wieder 20 Stunden.
Ja, aber die gehen keine 80 Stunden, das weißt stimmt. du? Das ist ja ein riesiger Unterschied. Und allein deswegen bin ich mir sehr, das ist ja mein größter Kritikpunkt an Witcher gewesen, dass das zu groß ist und unfokussiert ja. und das Pacing ich nicht gut fand. Und ich habe immer so im Hinterkopf, du könntest jetzt langsam mal Witcher spielen. Und dann denke ich, ich habe gerade nicht so richtig Zeit, aber ich mache es, aber ich freue mich darauf, das irgendwann zu machen, ja. tatsächlich. Ja.
Vor allem gerade Hearts of Stone kann man sogar locker mit diesem Abstand von der Hauptstory spielen, weil es in sich geschlossen so gut funktioniert. Blood and Wine macht ein paar mehr Sprünge und soll ja dann auch der Abschluss sein von Geralt's Saga und funktioniert als solcher auch super.
Meintest du vielleicht Steamworld Quest? Weil das kommt
ja. im April. Ich meinte SteamWorld Quest richtig, ja. SteamWorld Quest, ach, sieht so toll aus.
Ja, aber
die SteamWorld-Spiele sind alle super.
Ja, es kommt zwei Tage nach Mortal Kombat 11.
Cool.
Und am Tag, wo Mortal Kombat 11 kommt, kommt auch Dragon's Dogma für die Switch raus. Was auch ganz cool ist.
Das ist tatsächlich auch ganz cool, ja.
Aber die Sache ist, das kann man halt alles vergessen, weil am 26. dann Days Gone rauskommt. Und da müssen wir natürlich.
Das kommt auch im April, stimmt.
Ja, aber ist das wirklich wichtig?
Days also, ich will das tatsächlich spielen. Ich habe eine Neugierde über dieses Spiel.
Ja, ja, der Fehler war, dass ich das schon gespielt habe. Würde ich diese Neugierde halt weggehen. Ich habe es ja auf der EGX gespielt.
Hab ich schon wieder vergessen.
Genau, ich glaube, deswegen ist sie bei mir nicht da.
Ja, da war die Performance so schlimm, ne?
Da war die Performance extrem schlimm, ja.
Eieiei. Gut, hast du noch ein Spiel, was bei deinen
Runners-Up ist? Ja, so ein paar sogar. Und zwar, ich habe sogar noch zwei Spiele, also ein Spiel, bei dem ich wirklich bereue, es nicht ins Runner-Up getan zu haben. Und vielleicht sogar in die Top 10. Also das wäre so das eine Ding, wo ich denke, ja,
also das
doch.
Nicht mal in den Honorable Mentions war, oder was meinst du?
Genau, in meinem, ja, okay. Genau, stimmt, in Honorable Mentions, weil das weiß ich auch gar nicht mehr genau, wieso, weil das hätte eigentlich reingemusst. Ich glaube mich zu erinnern, dass es mir tatsächlich eingefallen ist, als ich das Video schon geschnitten habe und das dann einfach zu spät war, nämlich Frostpunk. Der,
oh, right, stimmt, das mochtest
du sehr. Ich mochte Frostpunk sehr und ich mag es immer noch sehr. Das ist halt ein Aufbau-Survival-Spiel, wo du in einer Welt unterwegs bist, die extrem vom Frost überrannt ist und wo nichts mehr lebt und du musst dort überleben und musst dann irgendwie versuchen, nach Möglichkeit nicht zu einem religiös-fanatischen oder diktatorisch-faschistischen Militärstaat zu werden und trotzdem Leute unter Kontrolle zu halten und sie zu ernähren, gleichzeitig nicht zu viel Hitze zu verbrauchen. Und das ist so ein Spiel, es ist im Grunde ein Survival-Horror-Spiel als Aufbauspiel. Das habe ich so noch nie erlebt, weil es hier exakt die gleichen Gefühle gibt. Das ist das Äquivalent von, ich habe keine Munition, habe aber immer genau genug Munition, um zu schießen. Genau das schafft das Spiel mit den Ressourcen. Dass du immer das Gefühl hast, dass du zu wenig hast für das, was du erreichen willst, aber trotzdem immer genug hast, um weiterzukommen. Das
ist eigentlich einen interessanten Vergleich, den man da ziehen könnte zu so frühen Resident Evils. Das, was die Tanksteuerung war, die dich limitieren sollte in der Art und Weise, wie du mit Situationen umgehen kannst, ist hier die limitierte Ressource.
Ja, genau. Kann man im Grunde schon sagen. Und das ist halt ein überragendes Spiel, das auch, was ich halt sehr mochte dafür, dass es diese relativ kurzen Kampagnen hatte. Ne? Du hast halt eine Kampagne gestartet oder ein Missionsziel und da warst du dann auf einer bestimmten Map, die Maps waren auch unterschiedlich, mit einem bestimmten Ziel, entweder überlebt bist du in einer gewissen Zeit oder erreiche einen gewissen Punkt auf der Karte oder beschütze eine bestimmte Art von Gruppierung, wo dann auch immer ein kleines Narrativ drum gespannt war und die ging dann 5-6 Stunden. Und dann war es auch fertig. Das heißt, die zwei von denen habe ich dann auch an einem Stück gespielt. So 5-6 Stunden an einem Stück, wo ich am Ende auch fertig mit der Welt war. Und da wurden dann auch immer mal wieder welche nachgepatcht. Und ich bin mir relativ sicher, dass dann auch später so ein Endlos-Modus erst nachgepatcht wurde, den ich dann auch noch nicht gespielt habe. Weil es halt eigentlich sich schon darum dreht, dass du Ziele erreichst und bis zu einem gewissen Punkt halt kommst. Ich finde es ehrlich gesagt schade, dass ich das gar nicht in meine Liste mit reingebracht habe, weil es ein sehr einzigartiges Spiel ist und war, weil es angestaubt klingt so gemein, aber ich glaube, man weiß, was ich meine, wenn ich sage, dass echte Strategie und Aufbau angestaubt ist, weil es relativ. Also es entwickelt sich kaum weiter von dem, was wir jetzt vor 10 oder 15 Jahren gespielt haben, würde ich behaupten. Und da ist Frostpunk wirklich so ein sehr frischer Wind gewesen.
Ja.
Und das weiß ich sehr wertzuschätzen. Von den Machern ja übrigens wissen wir ja von
War of Mine.
Das war's, genau.
Ja, weder This War of Mine noch Frostpunk habe ich bisher überhaupt gespielt. Weil dieses Spiel ja eine gewisse Stimmung mit sich tragen.
Ja.
Das ist ja nicht dieses, ne, ich spiele Aufbauspiele gerne, weil ich dann so denke, ach, das sieht so schön aus und ich kann das hier so. Und darum geht es ja in Frostpunk überhaupt nicht.
Aber doch, es sieht auch wunderbar, also das muss man auch sagen, die Technik ist hervorragend.
Das stimmt, ja.
Es hat eine richtig geile Grafik, aber es ist halt eher, es wird alles schwarz und dunkel und dampfend und da hänge ich jemanden auf.
Ja, ja.
Das ist eine Leiche.
Genau, ist jetzt nicht diese Mittelalter-Romantik, die in einem Anno beschworen wird, sondern eher was anderes.
Das wäre aber mal ein schöner neuer Weg für Anno.
Ja, das ist doch genau
so, ja sagen,
aber ja.
Sklaverei? Nein, sondern das ist so plötzlich der eine Punkt ist, wo sich alles drum dreht.
Ich fände ein realistisch angehauchtes, ich meine, das gibt es ja mit Banished und sowas, ne?
Ja.
Realistisch angehauchte,
ja, mittelalter
Aufbauspiele.
History of Man, wie ist das? Das kam jetzt gerade, das war vor einem Monat richtig groß auf Steam.
Ich glaube, ich weiß sogar, was du meinst.
Ich habe den Namen auch vergessen, aber es ist halt so ein Spiel, wo du Dawn of Man?
Ja, ich glaube.
Ich glaube, so heißt es.
Ja.
Wo du halt die frühe Menschen spielst,
genau.
Und wo es halt auch so ein Survival-Ding ist, genau.
Ja. Aber ich habe manchmal auch bei Spielen, ich habe ja Frostpunk dann bei Leo im Stream gesehen und habe dich dann viel drüber reden hören und Leo ja auch. Und durch euch dann so ein bisschen dieses Spiel miterlebt und manchmal hat das den Effekt, dass ich mir persönlich dann denke, jetzt brauche ich das erstmal nicht spielen, sondern brauche erstmal ein bisschen Abstand, bis ich das wieder vergessen habe und dann spiele ich es mal unabhängig davon. Das passiert manchmal. Aber
das Hollow Knight-Konundrum nennt man es, glaube ich.
Na, Hollow Knight war ja ganz komisch, das habe ich ja zuerst gespielt und habe dann gesagt, hey, guck mal hier, Hollow Knight, das ist voll cool und drollig. Und
der so größte Fehler deines Lebens.
Und Metroidvania, deswegen weiß ich nicht, ob es so meins ist, aber und danach hat sich's erledigt.
Das ist wie so Wissenschaftler, die Aliens in ihre Station bringen, um sie zu erforschen. Und dann werden sie davon umgebracht, Tom. Das bist du. Das ist die Metapher hier.
Hollow Knight ist das Alien.
Ja, kennst du hier live? Das ist exakt wie live. Da ist es so ganz klein, süß und dann
das
passieren
ist so faszinierend.
Dinge. Genau.
Into the Breach ist noch ein Spiel, was ich sehr gern gespielt habe, an und für sich, was bei mir aber auch nie diese Schwelle überschritten hat von. Ich finde, die ist sehr gut es hat mich so richtig begeistert. Was vielleicht auch einfach daran liegt, dass ich es nicht genug gespielt habe. Weil es hat ja keine lineare Kampagne oder sowas, sondern ist ja auch dieses Roguelike-System, dass sich alles immer wieder so random zusammenwürfelt und dann sehr schwer sein soll, überhaupt einmal durchzukommen. Aber ich bin auch einmal komplett durchgekommen durch die Kampagne. Das ist ja, also es ist nicht so, dass es unmöglich ist. Und man schaltet ja dann immer neue Sachen frei, um dann nochmal anders die Kampagne zu spielen. Und ich glaube, das hat mich nachher am ehesten davon abgehalten, so richtig lang dabei zu bleiben. Weil wäre das so ein komplett durchdesigntes Ding gewesen mit festen Missionen und vielleicht ein bisschen Story. Das Eigenartigste ist ja immer noch, dass Chris Avellone da dran geschrieben hat, weil du denkst dir so, das sind doch nur 10 Sätze im Spiel. Warum habt ihr dafür Chris Avellone angeheuert?
Ich würde halt behaupten, dass das ein Marketing-Gag war, um den auf der Verpackung zu schreiben, aber das wurde ja nirgendwo angeworben.
Ja, wirklich. Das ist komisch. Das ist
sehr seltsam. Aber es könnte sein, dass Christopher Nolan sich dieser Tage einfach in ein Entwicklerstudio reinschleicht und heimlich Dinge schreibt, bei den Mengen an Studios, wo er
so auftaucht. Kleine Post-its.
Vielleicht hat ein Entwickler gesagt, Christopher Nolan hat an dem Spiel mitgeschrieben? Der war genauso überrascht
wie wir. Vielleicht ist ihm auch einfach der Name eingefallen, wer weiß. ich mag das Konzept von Into the Breach, das spielerische Konzept super gern, dass du diese ganz kleinen Felder hast und so eins zurückspulen kannst und diese Positionierung so eine wichtige Rolle spielt und dann gibt es diese Umgebungsgefahren, auf die du achten musst und jede Mission spielt sich dadurch ein bisschen anders, auch je nachdem, welche Piloten du mit reinnimmst. Aber wie gesagt, die große Struktur drumherum war, glaube ich, das, was mich am ehesten davon abgehalten hat, das noch mehr zu mögen, als ich es ohnehin schon tue.
Ich glaube, man muss Into the Breach so sehen, wie man Tetris sieht, wie man Schach sieht. Das ist halt eines dieser Spiele im Grunde, das ein bisschen mehr noch Inszenierung hat, aber eigentlich ist dieses Spiel ein Schachspiel, das du unabhängig von irgendwelchen narrativen Constraints spielen sollst. Und das war auch der Grund, warum es bei mir, also, es war nicht der Grund, es war einer der Gründe. Also bei mir, ich habe es ja auch so, weiß ich nicht, 5-6 Stunden gespielt, auch weil ich aktiv versucht herauszufinden, was die Leute daran so mega begeistert, weil ich habe halt sowas wie bei Waypoint Podcast, den ich gerne höre und einer von denen hat es irgendwie, weiß ich nicht, 1000 Stunden gespielt mittlerweile oder so, weil das halt so ein Ding war, so wie Leute Schach spielen. Die hat es jeden Abend einfach mehrere Stunden so als, das war einfach ihr Hobby.
Schach ist ein sehr komisches Beispiel dafür.
Findest du?
Also zumindest aus heutiger Sicht.
Sure, aber also wenn du dir überlegst, halt Leute, die wirklich Schach spielen, die spielen fucking Schach. Ne?
Ja,
also,
ich glaube, Tetris verstehe ich schon viel eher, weil das ist wirklich so dieses Ding, das ist so ein Gewohnheitsspiel. Weißt du, das haust du dann mal wieder an und spielst du dann eine Weile und es ist halt mechanisch befriedigend und das ist ja Into the Breach auch.
Ja, ich glaube, der Schachvergleich kommt halt, weil du diese Einheiten da entlang schiebst und die haben diese unterschiedlichen Fähigkeiten.
Ja, nee, ich weiß schon, woher der kommt. Ich finde nur dieses.
Ja, du hast halt den
ich weiß nicht, wie viele Leute es heute aus unserer Community gibt.
Nee, das glaube so ich ja, täglich das, Schach. Das glaube ich auch nicht. das ist halt so ein bisschen das Ding, woran es bei mir dann auch scheiterte einfach. Ich habe das Gefühl, Into the Breach ist ein Hobby. Ne? Into the Breach ist kein wirkliches, du spielst Videospiel als Hobby, sondern.
Es ist eigentlich ein Games as a Service.
Es ist halt das moderne Battleborn, kann man sagen. Das ist Hobby Great, war doch das Ding. Weißt du nicht mal Battleborn?
Hobby, was?
Nee. Hobby Great. Hobby Great? Ja, dass Battleborn kein Spiel wird, sondern Battleborn wird das Hobby. Also Battleborn.
Oh, haben die das so beworben oder was? Ja. Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern.
Aber
ich kann mich auch nicht an viel von Battleborn.
Also Battleborn war ein Schuh, das sollte so ein Dota-Ding sein von einem Entwickler namens Gearbox. Mhm. Kennt man von Borderlands, hatten viele wieder vergessen.
Das sollte doch eher so ein Overwatch sein.
Ja, nicht wirklich.
Nicht?
Nee, das war eines der Probleme. Viele, viele Spiele wollten, waren irgendwie so, die wollen Overwatch sein, dann waren sie aber Lawbreakers oder Battleborn, waren eigentlich dann doch recht andere Spiele und das hat dann immer zu Konflikt geführt. Es ist eine komische Geschichte in der Entwickler, was ich sagen will, ist, dass Overwatch viele Leute arbeitslos gemacht hat. Dass ich das dafür verantwortlich mache.
Ja, weil daran ist Overwatch schuld, definitiv. Ja. Aber Gearbox gibt's doch noch.
Gearbox, Da kann man auch mal drüber reden, wie das passiert ist. aber Gearbox gibt es noch, ja. Borderlands 3 hat ein super Cover. So, das war alles, was ich noch zu Gearbox zu sagen habe.
Ja, okay, schön. Ich habe ansonsten, Pokémon Let's Go war tatsächlich auch mal ein Spiel, was bei mir so mit in der Liste war.
Das hat mich extrem überrascht. Da habe ich tatsächlich bis zu Ende gedacht, okay, dann ist das dein Game of the Year. Weil ich mich daran erinnert habe, dass du da auch drüber geredet hast, dass das so für dich Game of the Year Kandidat sogar ist. Da habe ich fest mit gerechnet.
Genau, das sage ich auch in unserem Review-Talk, dass das für mich zu den eine der schönsten Spielerfahrungen des Jahres war und das stimmt auch noch, aber mit mehr Abstand habe ich einfach festgestellt, dass so ein bisschen was davon verloren ging und dann habe ich es aber auch wieder vor ein paar Wochen erst nochmal angeschmissen. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Kontext. Auf jeden Fall habe ich mit Dani mir noch mal ein paar dieser Reitanimationen angeschaut, weil es gibt ja eine Handvoll. Also
habt ihr euch mal einen schönen Samstagabend gemacht, ihr zwei?
Ja, ich weiß nicht mehr, wie es zustande kam.
Das hört einfach super an.
Auf jeden Fall gibt es halt die Funktion, dass Pokémon hinter dir herrennen und auf manchen kannst du reiten.
Ja.
Und auf das ist eines der besten Features, die die Pokémon-Spiele bisher hatten, weil es so eine Verbindung, also dass die dir hinterherlatschen, gab es ja schon eine ganze Weile.
Ja.
Aber dass du auf so vielen dann auch noch reiten kannst zusätzlich.
Also der Punkt ist, die sind animiert in der Spiel.
Genau.
Es gibt nicht dieses Standardding, wo es früher, dass immer ein Icon gezeigt wird, sondern was Tom meint ist, das Pokémon, was du reitest, siehst du auch in der Spielwelt.
Ja, also wenn du einen Kangama hinter dir herlaufen hast dann, und dann eine Weile mit dem gehst, dann kannst du auf dem reiten im Sinne von, dass dein Evoli oder Pikachu in der Beuteltasche des Kangamas neben dem Baby-Kangama drin sitzt und du auf der Schulter. Und das ist halt super cool. Oder wenn du,
das ist ja automatisch oder wie?
Ja, genau. Wenn du anfängst zu laufen, dann bist du automatisch in diesem Reitenmodus drin. Oder wenn du einen Apollo rausholst, dann bist du bei dem auch hinten drauf auf der Schulter. Weil ein Apollo ist ja riesig, das vergisst man immer so ein bisschen, weil Gengar ist tatsächlich ein bisschen kleiner
als ein Apollo. Ist das nicht auch ein Geist?
Ja, gut, darüber nachzudenken sollte man, glaube ich, sein lassen.
Gut.
Und das haben sie halt bei erstaunlich vielen Pokémon gemacht. Aber auch so kleine andere Gags, ne, wenn du diese Alola-Kokowai-Entwicklung hast, das ist ja eine riesige Palme, da siehst du den Kopf einfach in keiner Kameraeinstellung, weil es so groß ist.
Das ist ja fucking genius.
Ja,
ja,
da sind halt auch schöne Gags drin. Und abgesehen davon, finde ich, ist es halt auch ein sehr gelungenes Remake von Pokémon Rot und Blau. Und da dachte ich mir wieder, war das richtig, das nicht in diese Liste zu packen? Hm. Und das passiert mir halt bei dieser Art Liste immer mal wieder, weshalb ich ja auch vor 2 Jahren gar keine Platzierung gemacht habe, sondern nur Awards, um einfach alles unterzubringen, was ich gut fand. Aber ich mag halt eigentlich auch drüber nachzudenken, hey, wie würde ich es denn platzieren? Weshalb mag ich das jetzt mehr? Was hat seine Vision am besten umgesetzt oder einfach bei mir am meisten gezündet? Diese Entscheidungsfindung finde ich ja spannend.
Genau, man zwingt sich halt ein bisschen dazu,
Da
eine Entscheidung zu finden. Und da das ja jetzt nicht, also wenn das jetzt so wäre, dass da irgendwelche Konsequenzen draus kommen würden, dann wäre es wieder was ich nicht machen würde, weil die halt
ja, wenn wir jetzt in
diese Liste dann ja schon interchangeable ist.
Jury einen großen Preis auslisten würden, an denen noch ein Preisgeld gekoppelt ist.
Und dann so eine 15-Punkte-Liste, das würde dann nicht mehr so viel Sinn ergeben.
Ja.
Aber halt zu sagen, das ist für uns so, wenn dann Platz 10 und 8 vielleicht nochmal gewechselt werden können, ist schon okay.
Und es ist ja wirklich was super Subjektives. Ne? Ja. Bei mir ist auf Platz 5 fucking Shenmue 1 und 2.
Das ist sehr subjektiv.
Das ist wahnsinnig subjektiv. Da gab es ja auch zumindest einen Kommentar, der auch so meinte, er mag nicht, dass sowas wie Shenmue oder Shadow of the Colossus mit drin ist.
Ach so, ja.
Weil es halt Remakes oder Remasters sind.
Da haben wir ja auch unterschiedliche Auffassungen, weil ich habe ja Shadow of the Colossus nicht in meine Liste reingenommen, sondern habe es erwähnt als das andere Game of the Year. Weil wenn ich Shadow of the Colossus in meine Liste reingenommen habe, dann wäre es Platz 1 gewesen. Und ich dachte mir so, ich möchte einfach lieber anderen Spielen da den Platz geben. Aber das war ja bei dir mit Shenmue auch nochmal anders, weil du ja vorher Shenmue noch nicht gespielt hast.
Genau, das habe ich ja noch gar nicht gespielt. Ja. Und Shadow of the Colossus war ja wirklich die Remake-Erfahrung.
Ja.
Und die fand ich nochmal großartig, auch wenn sie nicht den Impact hatte von der ursprünglichen. Mhm. Aber ne, logisch. Und deswegen ist es ja jetzt auch nicht bei mir auf Platz 1 oder so. Aber ja, das sind halt so alles Erfahrungen, die damit reingehen. Und an und für sich mag ich es aber immer sehr, wenn dieser Punkt kommt, wo wir diese Videos machen, weil man dann nochmal so zurückblickt und so denkt, nee, wie fand ich das Spiel denn wirklich? So, unabhängig von der eigentlich aktuellen Diskussion, die dann darüber
gehört. Ich hätte nie gedacht, dass Fahr bei mir auf Platz 1 landet. So, das war nie ein Plan von mir, sondern das war eher so ein Ding, überlegen, was ist bei mir hängen geblieben.
Was hat den meisten Eindruck hinterlassen?
Genau, und da finde ich halt so Listen dann total wertvoll, dass man plötzlich da belandet, warte mal, war dieses eine Spiel, woran niemand redet, für mich wirklich so wichtig?
Ich hätte auch nicht gedacht, dass ein Tetris-Spiel bei mir
so
hoch landen würde. Und,
ich hätte noch einen auf Lager, vielleicht zum Abschluss, wenn du dann noch einen haben willst. Wir kommen relativ zeitig.
Also man könnte theoretisch noch eine Weile drüber reden, aber ja, mach mal deinen einen.
Ich würde noch am Ende Onrush erwähnen wollen.
Oh ja.
Eine tragische das Geschichte ein bisschen. Ich habe es dann auch nicht so, ich habe schon viel gespielt, ich würde sagen, ich weiß nicht, 15, 20 Stunden bestimmt. Aber leider hat das da ja auch wieder dieses neu gegründete dafür Studio direkt wieder kaputt gemacht von Codemasters. Dieses Spiel wird natürlich auch nicht mehr online gespielt. Also ich behaupte das jetzt, ich habe es nicht ausprobiert, aber wenn online
das kannst du ziemlich sicher behaupten.
Ja, das Sache ist, ich habe Onrush aber auch hauptsächlich tatsächlich im Singleplayer gespielt. Was dumm ist, weil der Singleplayer genauso ist wie der Multiplayer, nur ohne andere Spieler. Aber alle Achievements sind auf Singleplayer ausgelegt, deswegen habe ich es auf Singleplayer gespielt.
Ja, ich habe es ja in der Beta, war das eine Beta oder
eine Demo? Beta vorher,
auf jeden Fall in der Beta viel online auch gespielt. Und da war ich ja so richtig okay.
Das ist hervorragend.
Man versteht das Spiel halt nicht so richtig, wenn man es einfach nur erklärt bekommt.
Ja.
Und wenn man es dann selbst spielt, denkt man sich, das ist ja voll super.
Genau.
Und es ging ja auch nicht allen so, ne? Wir hatten ja auch in unserem Podcast dann die Diskussion drüber, wo Leute sagten, ich finde das voll langweilig, warum kostet das so viel?
Ja.
Und wer weiß,
also, ich finde es voll spannend. Ich frage mich trotzdem, warum kostet das so viel? Weil es halt in wirklich nicht viel Inhalt bietet.
Und ich glaube, mit einem anderen Finanzierungsmodell wäre es vielleicht auch erfolgreicher gewesen, wenn man gesagt hätte, nee, wir machen das Free-to-Play und diese ganze Customizing.
Style, keine Ahnung.
Und dieser ganze Customizing-Stuff wird dann halt zu Bezahlinhalten, weil ein Spiel, was so sehr abhängig davon ist, auch dass andere Leute es spielen, es kommen halt so viele Sachen zusammen, ne? Das ist halt ein Vollpreisspiel gewesen, oder hat zumindest 40 Euro gekostet,
war Vollpreis.
Ja. Und das für eine neue IP, die noch keiner kennt, die so eigenartig ist, das ist halt ein sehr schweres Verkaufsargument, was man da tätigt, weil es eben auch nicht ein Konzept ist, wo du sagst, ach ja, ich verstehe.
Problem war halt auch, ne, das hatte dann auch wieder Lootboxen. Ich weiß gar nicht, ob es zusätzlich auch die Mikrotransaktionen hatte. Diese ganze Progression war auf Lootboxen ausgelegt. Aber gleichzeitig war es relativ egal, weil du das da eh nicht drauf geachtet hast.
Ja.
Dieses ganze aufgehypte Menüdesign und die Tutorial-Videos waren alle so ein bisschen, weiß ich nicht, haben nicht so richtig gefunkt bei mir.
Es wirkte die ganze Zeit, als ob es lustiger sein wollte, als es war.
Genau, aber die Kernerfahrung war wirklich toll, deswegen wollte ich es halt erwähnen als etwas, das was Besseres verdient hätte.
Ja,
so diese Idee und das, was ich da spiele, hätte einen besseren Rahmen verdient.
Robin, warum passiert uns das ständig? Dass diese arcadigen Rennspiel-Ideen, oder Split-Second, dass diese tollen Ideen, die die Leute mit Rennspielen haben, wo sie mal sagen, nee, wir machen jetzt nicht Forza Motorsport, sondern wir haben eine Idee und die setzen wir jetzt um und dann wird das von der Spielerschaft quittiert mit einem ist uns egal. Deswegen kann ich auch super nachvollziehen, weshalb wir immer noch kein neues Burnout haben oder kein neues wir haben ja ein neues Flatout.
Weil das ist auch, also das ist ja bei mir in Horrible Mentions auch so ein Ding, was ich vermutlich auch auf C9 hätte setzen können, weil das habe ich letztens nochmal gespielt. Das ist unglaublich. Übrigens kam.
War ich tatsächlich überrascht, dass das nicht bei dir in der Hauptliste drin ist, weil du es so sehr mochtest.
Am 14. Juni ist es erschienen auf dem PC aus Early Access raus. Sollte im Oktober für PS4, Xbox One erschienen, wurde verschoben. Ja, gibt es immer noch keine neue Nachricht. Das wurde vor 6 Monaten verschoben. Es ist 6 Monate nach seinem ursprünglichen Release-Datum für PS4 und Xbox One. Ein Port eines fertigen Spiels und es gibt immer noch keine neuen Infos darüber. Yeah. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt.
Aber ich dachte bei Bugbear Entertainment auch, dass Wreckfest nie kommen würde.
Ja.
Und es kam irgendwann.
Ja.
Und war dann richtig gut. Also.
Und ich meine, haben ja Deep Silver als Publisher bekommen.
Kann da noch schief gehen?
Keine Ahnung, was da jetzt passiert, aber ich hoffe halt, ich hätte Bock halt, mich mal richtig in die Konsolenfassung dann rein zu tigern und ein bisschen Leute, die dann die Strecken noch nicht kennen, denen dann abzuziehen.
Ich kann mir vorstellen, dass dieses Physikbasierte vielleicht nicht so einfach ist zu portieren.
Keine Ahnung.
Gerade auf so Basiskonsolen. Vielleicht ist das tatsächlich too much, weil da passiert ja schon echt viel, wenn du in so ein richtiges Rennen reinkommst und es lässt ja wirklich viel zu, dieses Spiel. Aber ja, das war auch eine Erfahrung, die ich sehr mochte. Und die Art Rennspiel, gerne mehr davon, aber irgendwie passiert das immer nur in so kleinem Maßstab. Und ich finde auch so komisch, EA hat, war das auch letztes Jahr, dass sie Burnout Paradise remastered haben? Mhm.
Hätte ich auch noch stehen als weiteres, was ich hätte erwähnen können, ja.
Ja, und das ist ihr einziges Remaster, was sie bisher gemacht haben, glaube ich.
EA.
Der Patrick Soderlund ist ja schon gar nicht mehr da seit einer Weile.
Aber Andrew Wilson
ist halt noch da. Ich glaube,
ist auch nicht nur Andrew Wilson.
Was passieren.
Geht ja auch damit einher, was man über BioWare und so gehört hat. Diese ganzen Führungsetagen, da scheint sehr viel im Argen zu liegen. Und das muss ausgetauscht werden nach Möglichkeit.
Ich fand diese Geschichte so gut in dem Kotaku-Artikel von Patrick Soderlund, der dann diese Demo gesehen hat und gesagt hat, nee, das mag ich nicht. Und dann haben sie für ihn eine Demo von Anthem gebaut. Mhm. Also wir reden über Anthem, dass wir so Themen springen hier. Aber und der dann das mit dem Fliegen gesehen hat und dann gesagt hat, ja geil, das ist es.
Ja.
Und das war dann eigentlich erst die Basis, auf der Anthem aufgebaut. Das ist so cool.
Also das Fliegen gab es halt vorher schon, wurde wieder rausgenommen.
Ja, wurde immer so rein und raus.
Wobei das halt auch, ich dachte erst so, diese Anekdote führt zu irgendwas, wo du denkst, so fucking Andrew Wilson, Patrick Söderlund. Aber das war dann, fand ich verständlich so. Weil vorher wurde halt so ein Deckungsshooter gezeigt, wo ich mir halt auch dachte, das bist du bestimmt ein bisschen enttäuscht. Und wenn dann jemand dies hier rumfliegt, findest du das dann erstmal ein bisschen geiler. Mein Punkt der Traurigkeit war, als ich gelesen habe, dass Leute von Anthem für FIFA abgezogen wurden. Finde ich unglaublich.
Engineers.
Ja. So, wir müssen, glaube ich, mal zu Ende kommen.
Ja, stimmt. Wir haben tatsächlich ein Zeitlimit. Okay, das soll es gewesen sein mit diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören.
Danke für euren Support.
Genau, danke für euren Support. Ich hoffe, das Thema hat euch nochmal Spaß gemacht, auch wenn wir heute ein bisschen neandert haben, hin und her.
Ja.
Aber auch das kann ja mal Spaß machen.
Das machen wir nur für euch, liebe Leute.
Nur für euch, so, genau. Seid doch mal, zeigt doch mal ein bisschen.
Seid doch mal dankbar, du Arsch.
Die ihr schon 5 Euro im Monat für uns zahlt. Oder Dank. Mehr.
Ohne euch könnten wir unseren Job nicht machen. Ihr seid lieb. Bitte macht es weiter.
Danke. Okay, danke schön. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.